Ja, guten Morgen und ganz herzlichen Dank für das wunderbare Vorspiel. Auch Dank für euren Applaus. Ich darf euch vorstellen, das ist das Ehepaar Westerhoff und noch jemand am Kontrabass. Gerade wusste ich den Namen noch, jetzt ist er weg. Jo Pang Ho, richtig? Ha. Ja, und das ist eine ganz nette Geschichte. Das Ehepaar Westerhoff besucht unsere Gemeinde schon etwas länger und hat angeboten, mitzuwirken. Und das ist heute das Ergebnis mit Jo Pang Ho noch am Kontrabass. Und sie begleiten uns heute musikalisch durch diesen Gottesdienst und ich freue mich einfach sehr darüber. Vielen herzlichen Dank. Ich begrüße euch auch ganz herzlich im Namen dessen, der hier der Hausherr ist. Das ist Gott. Und ihm allein zur Ehre feiern wir heute Morgen diesen Gottesdienst. Und sind die Umstände noch so widrig, dürfen wir uns hier versammeln. Und das ist mir wirklich ein Anliegen, dass wir am Anfang hier eine Haltung bekommen, wirklich von großer Dankbarkeit. Mir ist die Gemeinschaft und das Miteinander mit euch, auch im Persönlichen, eine ganz große Sehnsucht, weil ich durch euch immer wieder auch Gott begegne. Gott begegnet uns, will uns begegnen, heute Morgen in diesem Gottesdienst, und ich lade euch ein, aufzustehen, damit wir mit ihm sprechen können. Vater im Himmel, danke, dass wir in deinem Namen hier Gottesdienst feiern dürfen. Herr, du allein bist würdig, niemand außer dir, den wir anbeten wollen. Herr, und wenn wir die Lage in der Welt, die Lage in Deutschland und die Lage in Dortmund sehen, dann wissen wir, dass wir alleine nichts ausrichten können. Und das ist gut so, Herr, weil wir können nur in dem beschränkten Rahmen unserer Vorstellung und Möglichkeiten handeln. Aber du bist unendlich größer. Wir können dich nicht erfassen, aber mit allem, was wir haben, darauf vertrauen, dass du jeden Einzelnen von uns in der Hand hältst und unendlich liebst. Danke, Herr, für deine Zusage, uns in diesem Gottesdienst und überall, wo wir sind, zu begleiten. In diesem Gottesdienst, Herr, wollen wir das noch ganz besonders spürbar machen und uns selbst ans Herz legen, Herr. Denn du ringst um uns, um jeden Einzelnen, jede Einzelne, jede Minute neu. Und nichts mehr lässt mich mehr staunen als das. So segne du uns jetzt diesen Gottesdienst. Amen.
Schön.
So, das wird nicht funktionieren. Das System ist vielleicht überlastet, vielleicht gefällt ihm auch das Wetter nicht, ich weiß es nicht genau. Aber das ist auch nicht unser Thema. Das Thema ist, warum bin ich eigentlich gehorsam? Ich habe gestern eine spontane Abfrage zu Hause gemacht. Warum ist man gehorsam? Habe nochmal Leute beim Spazierengehen getroffen und auch gefragt, warum bin ich gehorsam? Die Antworten waren aufschlussreich. Ich bin gehorsam, damit ich keinen Stress habe. Ich bin gehorsam, weil vielleicht bekomme ich dann eine Belohnung. Ich bin gehorsam, weil ich glaube, dass derjenige, der den Gehorsam verlangt, es gut mit mir meint. Ich bin gehorsam, weil der andere stärker ist. War eine Antwort von jemand unter 10. Ich bin gehorsam, weil der andere mehr Lebenserfahrung hat. Warum bin ich gehorsam? Das ist eine spannende Frage. Rolf, unser Pastor, hat dazu in der Bibel geforscht und teilt uns die Gedanken mit, die er dabei entwickelt hat im Gebet und in der Vorbereitung. Du bist jetzt eingeladen, weil du brauchst keine Technik. Und fast.
Keine Technik. Ein Handy und ein Tablet, das ist ja keine Technik. So. Wunderbar. Super. So. Ja, liebe Gemeinde, ich predige heute über einen Bibeltext aus der Apostelgeschichte, Kapitel 5, Verse 29 bis 32. Und am Anfang von diesem Bibeltext findet sich ein Satz, den der Apostel Petrus gesprochen hat. Dieser Satz lautet so: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich finde, das ist ein ganz steiler Satz. Der klingt so absolut, so unausweichlich. Man muss, jeder muss Gott gehorchen. Es ist notwendig, Gott zu gehorchen. Da kommt keiner drumrum, der ein Christ sein will, der mit Jesus leben will, der Jesus nachfolgen will. Und Petrus geht so weit, er sagt diesen Satz: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, sogar Leuten, die seinen Glauben überhaupt nicht teilen. Aber mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. So attraktiv klingt dieser Satz nicht. Also wir schreiben uns draußen an die Hauswand Leben vor Liebe. Aber man muss Gott mehr gehorchen als die Menschen, als große Inschrift auf der Hauswand. Oh, das klingt sehr streng. Das klingt so radikal, so unbequem, vielleicht auch weltfremd, oder? Ich meine, wir in Deutschland haben ja eine Geschichte mit dem Gehorsam. Zur Zeit des Dritten Reiches ließ sich Adolf Hitler als der Führer bezeichnen und er verdankte bedingungslosen Gehorsam. Und weil die Menschen Angst hatten vor Bestrafung durch das NS-Regime, taten sie schreckliche und menschenverachtende Dinge. Bis heute verarbeiten wir dieses Trauma unserer Geschichte mit dem Thema Gehorsam. Und schauen wir doch mal, die Helden in unserer Gesellschaft waren lange Zeit und sind es noch heute Rebellen. Also wenn es Männer sind, unrasiert, Menschen, die sich allen Konventionen entziehen und der Schauspieler James Dean schon früh als Prototyp in dieser Rolle. Und ist es nicht so, das Ziel aller Pädagogik und Erziehung ist doch der mündige Bürger, der selbstständige Mensch, der verantwortlich eigene Entscheidungen trifft, nicht der gehorsame Mensch, oder? Und doch mutet uns Petrus diesen Satz zu, mutet uns Gottes Wort diesen Satz zu, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich frage mich, wäre es nicht viel schöner, wenn Gott seinen Segen wie eine herrliche, leckere Erdbeersoße über unser Leben gießt und das Thema mit dem Gehorsam, das stellen wir hinten an, das vergessen wir einfach. Aber da steht dieser Satz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und lasst uns mal schauen in den Zusammenhang, in dem Petrus diesen Satz gesprochen hat. Petrus und die anderen Apostel befanden sich damals in Jerusalem. Pfingstfest lag noch gar nicht lange zurück. Petrus hatte gepredigt, durchschlagender Erfolg. Gott hatte seinen Heiligen Geist ausgegossen. Viele, viele Menschen wurden tief berührt vom Evangelium, von der guten Nachricht von Jesus. Die erste christliche Gemeinde entstand, hatte bald mehrere tausende Mitglieder, man traf sich täglich im Tempel, es geschahen Wunder, staunenerregende Wunder, zum Beispiel die Heilung eines von der Geburt an gelähmten Manns, der dann auf einmal da herumhüpfte und laut jubilierte. Und diese neue Glaubensrichtung erregte Aufsehen weit über die Stadtgrenzen Jerusalems hinaus. Immer wieder kamen Menschen zum Glauben, die Zahl der Jünger wuchs exponentiell. Das war schön für die Apostel und für die anderen Jünger, aber schlecht für den obersten Priester, den damaligen politischen und religiösen Anführer des jüdischen Volkes. Und auch schlecht für seine Anhänger, die Sadduzäer. Die wurden nämlich neidisch, denn sie hatten nicht so viel Erfolg und sie wurden auch ärgerlich, denn die Apostel schoben ihnen die Schuld zu, sagten, ihr seid verantwortlich dafür, dass Jesus gekreuzigt wurde. Der oberste Priester und seine Anhänger sagten sich, wir müssen etwas tun. Sie luden die Apostel vor und verboten ihnen unter Androhung von strengen Strafen weiter über Jesus öffentlich zu reden. Und weil die Apostel nicht auf sie hörten, ließen sie sie schließlich ins Gefängnis werfen. Und dann lese ich uns einen Bibeltext vor, den finden wir bitte mal weiter. Ja, das genau, das war der steile Satz. Und jetzt noch einen weiter. Genau, da lese ich jetzt aus dem Bibeltext aus der Apostelgeschichte 5 vor, was dann im Gefängnis passierte. Doch in der Nacht öffnete der Engel des Herrn die Gefängnistore, führte die Apostel heraus und sagte zu ihnen, geht in den Tempel und verkündet dem Volk die Botschaft von dem Leben, das Jesus gebracht hat. Die Apostel gehorchten, gingen früh am Morgen in den Tempel, stellten sich hin und lehrten das Volk. So, und zeitgleich, während die da rauskommen aus dem Gefängnis, hatte der oberste Priester, die oberste Behörde des Judentums, den jüdischen Rat samt allen Ältesten des Volkes Israel zu einer Sitzung zusammengerufen. Das waren 70 werte Herren. Sie wollten die gefangenen Apostel vorführen, aber große Überraschung, das Gefängnis war leer. Die Apostel waren schon wieder im Tempel und dann ließen sie mit Hilfe der Tempelwache die Apostel herbeirufen und klagten sie an, wir haben euch doch das gesagt, wir haben euch das verboten, dass ihr öffentlich von Jesus redet und schon wieder habt ihr euch darüber hinweggesetzt. Diesmal kommt ihr uns nicht so einfach davon. Und dann kommt der Predigttext für heute und den sehen wir jetzt. Aber Petrus und die anderen Apostel antworteten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Vorfahren hat Jesus vom Tod auferweckt, eben den, den ihr ans Kreuz gebracht und damit zu einem von Gott Verfluchten erklärt hat. Und er hat ihn als Bringer des Lebens und Retter der Menschen auf den Ehrenplatz an seiner rechten Seite erhoben. Damit gibt er dem Volk Israel die Gelegenheit umzukehren, damit ihm seine Schuld vergeben wird. Das alles haben wir zu bezeugen Und durch uns bezeugt es der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Merkt ihr, in diesem Zusammenhang klingt das schon etwas anders. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dieser Satz von Petrus kommt aus einer Konfliktsituation. Der oberste Priester fürchtete um seine Macht und wollte Petrus und die anderen Apostel zum Schweigen bringen. Und aus ihrem Gehorsam Gott gegenüber fand Petrus und seine Mitapostel die Kraft, Widerstand zu leisten, sich nicht brechen zu lassen. Sie standen für ihren Glauben ein. Ich springe in der Geschichte nach vorne. 1900 Jahre etwa später, im Jahr 1934, entstand die Barmer Theologische Erklärung. Und in ihr nahm der reformierte Theologe Karl Barth gemeinsam mit anderen Stellung gegen die falsche Theologie und das Kirchenregime der sogenannten deutschen Christen. Die waren nämlich damals dabei, die evangelische Kirche der Diktatur des Führers Adolf Hitlers anzugleichen. Und der Kernsatz der Barmer Erklärung, den sehen wir jetzt hier auch, der lautet: Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, den wir zu hören, dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Dieser Satz hat Dietrich Bonhoeffer und Martin Niemöller, beide evangelische Pfarrer, ermutigt in ihrem Widerstand gegen den Terror des NS-Regimes, bis hin zu ihrem Tod. Und da wird deutlich, Gott gehorchen als den Menschen, das soll nicht ein Korsett sein, ein Zwang, der uns auferlegt wird, sondern es ist eine Chance, eine Kraftquelle, die uns hilft, nicht unterzugehen, sondern bei dem zu bleiben, was du von Jesus her für richtig erkannt hast, auch heute. Nun sagst du vielleicht, okay, aber meine Situationen sind ja lange nicht so dramatisch wie bei Petrus und den Aposteln und wie im Dritten Reich. Trotzdem werden in diesem Bibeltext zwei Dinge klar. Das erste ist, Gott hat einen Willen. Gott will etwas, und zwar von dir und von mir. Gott ist nicht ein Dienstleister, den wir bei Bedarf in Anspruch nehmen könnten. Herr, bitte hilf mir, heute geht es mir so schlecht. Sondern Gott tritt uns Menschen mit einem Anspruch gegenüber. Gott beruft uns, er ruft uns, Dinge zu tun, uns zu bewegen, auf einen Weg zu machen. Ein Beispiel dafür. Schon ganz am Anfang in der Bibel sprach Gott zu Abraham, dem Erzvater Israels, und das können wir uns auch anschauen. Verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Und Abraham, schon über 70 Jahre alt, sagte: Okay, Chef, ich mache mich auf den Weg. Wenn du es sagst, Gott, bin ich dabei. Und dann, etwas später in der Bibel, lesen wir, wie Gott seinem Volk 10 Gebote gab. Und Gott sagte nicht: Könnt ihr mal gucken, vielleicht findet ihr was Brauchbares dabei, 10 Lebensregeln. Nein, Gott sagt: Ihr seid das Volk meines Bundes, das sind meine Gebote, und wenn ihr zu mir gehört, dann haltet diese Gebote. Das erwarte ich von euch und ich will euch segnen. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, oft sagte er: Komm, folge mir nach. Und dann ließen die alles stehen und machten sich auf den Weg mit ihm. Und in der Bergpredigt Matthäus 7, Vers 21, und das sehen wir jetzt hier auch, da sagt Jesus: Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in Gottes neue Welt kommen, sondern nur die, die auch tun, was mein Vater im Himmel will. Und Paulus, das zum Schluss, betete für die Christen in Kolosse, dass sie erkennen, was Gottes Wille ist. Und dann sagt er weiter: Ihr sollt ja so leben, wie es dem Herrn Ehre macht, und stets tun, was ihm gefällt. Also wir merken an diesem Streifzug durch die Bibel, Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Glaube beginnt da, wo du Jesus vertraust und dich auf diesen Anspruch Gottes, seinen Willen einlässt. Das ist das eine, was in diesem Text deutlich wird. Das andere, das hat mit dem Menschenwillen zu tun. Also der Mensch, wir Menschen, wir wollen oft etwas anderes als das, was Gott will. Das liegt daran, dass unsere Beziehung zu Gott, unser Vertrauen zu Gott ganz grundsätzlich und tief beschädigt sind. Da gibt es so einen Fachausdruck in der Theologie, der heißt gefallene Welt. Wir leben in einer gefallenen Welt und das bedeutet, wir leben in einer Welt, die von Gott getrennt ist, wo ein Riss zwischen Gott und uns Menschen ist und dann zieht uns eben unser menschlicher Wille in eine andere Richtung als Gottes Willen. Gottes Wille ist gerecht, heilig und gut und unser Wille, wenn er uns in eine andere Richtung als Gottes Wille zieht, ist selbstgefällig, rücksichtslos, egoistisch, von Neid und Habgier in der Tiefe betroffen oder befallen und unser Wille beschädigt dann oft Freundschaften, Beziehungen, Vertrauen. Und so war das auch mit dem obersten Priester und seinen Anhang und deshalb sagt Petrus, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Vielleicht habe ich ja mit diesen Überlegungen zum Thema Gehorsam gegenüber Gott dein Interesse geweckt. Vielleicht habe ich ja dir sogar den Gehorsam Gott gegenüber ein Stück schmackhaft machen können. Aber jetzt kommt ja die entscheidende Frage, was will denn Gott von mir? Woher weiß ich denn, was Gott will? Und wisst ihr, und jetzt gehen wir mal auf die nächste, genau, das ist die Frage. Wisst ihr schon, Martin Luther hat zu diesem Satz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, erkannt, dass er zum Deckmantel des Eigensinns gemacht werden kann. Also zum Beispiel im Verlauf der Kirchengeschichte wurde dieser Satz hervorgeholt, um Streitigkeiten, um liturgische Bräuche zu klären oder da Autorität für in Anspruch zu nehmen, zu sagen, so muss man das Abendmahl feiern. Das ist der Gehorsam Gott gegenüber, das andere ist falsch. Oder bei Lehrstreitigkeiten. Oder dieser Satz wurde in Einsatz gebracht, in Anwendung gebracht zwischen dem Kaiser und dem Papst. Und dann sagte er, der Papst, dem Kaiser, du musst mir gehorchen, denn du musst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es besteht die Gefahr, das wird an diesen Beispielen aus der Kirchengeschichte deutlich, dass ich meinen Willen mit dem Willen Gottes verwechsle oder vermische, selbst bei den frömmsten Absichten. Was hilft da? Woher weißt du, woher weiß ich, was Gottes Wille ist, was Gott von mir will? Und dazu möchte ich einfach ein paar wichtige Linien aufzeichnen. Das erste ist die Voraussetzung, ich will hören und tun, was Gott mir sagt, weil ich Jesus vertraue. Weil ich weiß, dass das auch gut für mich ist, dass das das Beste ist, auch wenn es mein Leben durcheinander bringt. Diese Bereitschaft, auf Gott zu hören und das zu tun, sollte immer ein Ausdruck meines Vertrauens und meiner Liebe zu Gott sein, nicht meiner Angst vor Gott. Und ich frage dich, hast du dieses Vertrauen, diese Liebe zu Gott? Ein zweiter Punkt ist, Gott redet durch die Bibel. Gott redet durch sein Wort. Wer regelmäßig in der Bibel liest, hat es viel leichter, Gottes Willen zu erkennen. Gott offenbart sich in diesem Buch der Bibel in seinem Wort. Er gibt uns einen Einblick in seine tiefsten Gedanken, in sein Herz. Der Punkt aber ist, wir können Gottes Willen, Gottes Gedanken nicht einfach durch Lesen der Bibel entnehmen. Dann würden wir ja auch letztlich einem Buch gehorchen und nicht Gott. Dann würden wir an die Bibel glauben und nicht an Jesus Christus. Es wird in der Bibel immer wieder deutlich, es braucht den Heiligen Geist, Gottes Geist, der uns den Sinn der Bibel aufschließt. Und dann passiert das, was in Kolosser 3, Vers 16 steht, das haben wir jetzt, glaube ich, nicht, das ist aber auch nicht wichtig. Gebt dem Wort Raum, in dem Christus bei euch gegenwärtig ist. Lasst es seinen ganzen Reichtum unter euch entfalten. Unterweist und ermahnt einander mit aller Weisheit. Gebt dem Wort Raum, in dem Christus bei euch gegenwärtig ist. Das ist doch eine großartige Vorstellung. Ich lese Bibel und es öffnet sich ein Raum und in diesem Raum ist Jesus gegenwärtig durch den Heiligen Geist. Und dieser Geist Gottes ist ein Geschenk. Durch den Geist ist Jesus selbst bei uns. Und wir können diesen Geist Gottes nur empfangen, immer wieder neu uns dafür öffnen und darum beten. Und deswegen bete ich zu Beginn meines Bibellesens darum und sage, Herr, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist, dass ich verstehe, was du mir zu sagen hast. Und dann ist es eine weitere Linie. Gott erneuert unser Denken. Römer 12, Vers 1 steht das. Durch das Lesen der Bibel mit dem Heiligen Geist erneuert Gott unser ganzes Denken. Und dann passiert das, was einen Vers weiter im Römerbrief Kapitel 12, Vers 2 steht. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Und wisst ihr, wenn Gott unser Denken, unser Herz erneuert, dann ist der Wille Gottes nichts mehr, was uns fremd ist, wo wir sagen, oh, Gott will von mir, dass ich einen Beruf ergreife, den ich nie ergreifen wollte. Eigentlich habe ich an ganz anderen Dingen Spaß, eigentlich liegen mir ganz andere Dinge, aber Gott will, dass ich diesen Beruf ergreife, den ich eigentlich nicht kann und der mir keinen Spaß macht. Wenn Gott unser Inneres erneuert, dann entspricht der Wille Gottes mehr und mehr unserem eigenen Willen. Dann wissen wir zutiefst, dass das, was Gott will, das Gute für uns ist, das Beste, was es gibt. Und dann ist das Tun von Willen Gottes nicht eine Anstrengung, nicht ein Krampf, sondern eine Frucht, die der Heilige Geist hervorbringt. Und das ist etwas Wunderbares, das ist eine Freude. Das Tun von Gottes Willen ist dann die größte Freude, die wir uns vorstellen können, weil dann wirklich Gott uns nahe ist. Ein weiterer Punkt. Gottes Willen als Kompass. Manchmal redet Gott ja sehr direkt, wie damals zu Petrus und den Aposteln durch einen Engel. Zum Beispiel kann das sein, dass Gott zu dir redet durch einen Traum, durch eine Vision, vielleicht durch einen Menschen, der dir etwas sagt und du spürst ganz genau, jetzt hat Gott zu mir gesprochen. Das kann dann so eine ganz klare Anweisung sein. Häufig aber ist Gottes Wille für uns eher wie ein Kompass, eine Richtung. Ja? Wenn man jung ist, dann stellst du dir die Frage, was ist Gottes Berufung für mein Leben? Soll ich diesen oder jenen Beruf ergreifen? Soll ich in dieses oder jenes Land gehen? Soll ich diesen oder jenen Menschen heiraten? Aber Berufung ist ja viel weiter. Ich habe mal eine Predigt gehört, da entfaltete der Prediger ganz umfassend Gottes allgemeine Berufung für unser Leben. Gottes Wille ist unsere Heiligung. Gottes Wille ist unsere Rechtfertigung. Gottes Wille ist, dass wir in Frieden leben und. Gottes Wille ist, dass wir das ewige Leben ererben. Gottes Wille ist, dass wir seine Herrlichkeit widerspiegeln und so weiter und so fort. Und wenn wir in diesen allgemeinen Berufungen leben, dann fügen sich die konkreten Berufungen ein. Und genauso ist das eben mit dem Willen Gottes. Der ist oft wie ein Kompass, der uns eine Richtung vorgibt. Aber wir treffen, du triffst die Entscheidungen für konkrete Schritte auf dem Weg, den du gehst, in der Richtung, die dir der Kompass anzeigt. Paulus zum Beispiel hat das als Gemeindegründer so erlebt. Er hatte seine Strategie, wie er Gemeinden gründen wollte in Kleinasien. Und da hat er gute Gründe für gehabt. Und manchmal hat Gott geredet und hat gesagt, Paulus, so nicht. Ne? Also du gehst jetzt bitte weiter dahin. Das war aber die Ausnahme. Ein letzter Punkt. Was ist der Wille Gottes? Gott will, dass alle Menschen durch Christus gerettet werden. Eins wird ja hier in diesem Predigttext und an vielen anderen Stellen klar, nämlich, Gott hat Jesus vom Tod auferweckt und damit bestätigt als Lebensfürst, als den, der das Leben bringt, als Retter der Menschen. Und auf diese Weise gibt Gott jedem Menschen die Gelegenheit, umzukehren, sich ihm wieder zuzuwenden. Also Gott gibt die Gelegenheit zur Buße. Also ich meine, man kann nicht jemanden zur Buße verdonnern, sondern das ist ein Geschenk. Und dann zu erleben, Gott vergibt mir meine Schuld. Es ist Gottes oberster Wille, das ist Petrus klar, und das wird hier in diesem Bibeltext klar, es ist Gottes oberster Wille, dass das bekannt gemacht wird. Gott will, dass du und ich das bezeugen, wenn wir es denn erlebt haben vor anderen Menschen. Dass Gott Jesus geschickt hat, damit wir durch Jesus zu Gott finden. Das ist der Sendungsauftrag, den Jesus seinen Jüngern, seinen Aposteln gegeben hat. Es gibt viele Dinge, viele Imperative in der Bibel, aber es gibt nur einen Sendungsauftrag. Ja, wir sollen einander vergeben, ermutigen, einander lieben, einander ertragen, einander dienen und so weiter. Aber als Jesus auffuhr zum Himmel, da hat er ihnen zurück zum Vater ging, da hat er ihnen nicht so eine Liste von 1000 Imperativen gegeben, sondern hat gesagt, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie und lehrt sie halten, das, was ich euch gesagt habe, den Glauben teilen. Wo teilst du deinen Glauben mit anderen? Wo machst du anderen Menschen bekannt, dass Gott durch Jesus das einmalige Angebot macht, zu ihm zu kommen? Also wenn du das tust, dann bist du ganz sicher auf der Spur von Gottes Willen. Und dann wirst du einen ganz großen inneren Frieden, eine ganz große innere Freude erleben. Zum Schluss, Gott gehorchen ist kein blinder Gehorsam. Gott gehorchen ist die Mitte unseres Glaubens. Glaube geht nicht ohne Gehorsam, aber gemeint ist hier ein Gehorsam nicht, der aus Angst, aus Zwang, aus Druck kommt, sondern der von meiner Liebe zu Gott, von meinem Vertrauen zu Gott herkommt. Und am Ende heißt es dann, dass der Heilige Geist Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Und das ist eine Erfahrung, die ich uns wünsche, dass wir da, wo wir uns auf das einlassen, was wir von Jesus erkannt haben, dass wir durch den Heiligen Geist eine ganz große Freude, einen inneren Frieden erleben und spüren, jetzt ist Gott uns nah. Und umgekehrt werden wir aber auch merken, da wir, wo wir uns von Gottes Willen distanzieren, dass Gott uns weit weg zu sein scheint. Ich frage mich, wie oft hast du Gottes Willen erkannt, gehört, verstanden und nicht das getan? Vielleicht, weil wir nicht vertraut haben, vielleicht, weil wir unseren eigenen Willen vorgezogen haben. Vielleicht, weil wir uns gar nicht die Zeit genommen haben, zuzuhören, zu verstehen, was Gott von uns will. Weil wir nicht die Zeit gegeben haben, Gott unser Denken zu erneuern. Und ich ahne, das ist bei mir häufiger vorgekommen, als mir bewusst ist. Und wenn es dir auch so geht, dann möchte ich jetzt beten mit dir, für uns gemeinsam, und ich lade dich ein, dieses Gebet für dich mitzubeten, mitzusprechen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns mit einem Anspruch gegenübertrittst, der gut für uns ist. Dass du uns aufforderst, dir zu gehorchen, dir zu folgen und das zu tun, was du uns sagst. Danke, dass du das tust, indem du unser Herz, unser Denken erneuerst durch deinen Geist. Du schreibst uns deinen Willen in unser Herz, lieber Vater im Himmel, und ich danke dir dafür. Und Jesus, ich bitte dich um Vergebung, wo ich deinen Willen nicht erkannt habe, nicht zugehört habe oder wo ich ihn erkannt habe und nicht getan habe. Herr, bitte vergib mir. Es tut mir leid, wo ich mich von dir distanziert habe, Herr. Und Jesus, bitte zieh mich neu zu dir. Gib mir eine neue Chance, auf dich zu hören und das zu tun, was du mir sagst. Und gib mir bitte Geduld mit mir selbst und mit anderen auf diesem Weg, das zu tun, was du mir sagst. Amen.
Thank you.
Es wäre unpopulär, nach einer Zugabe im Gottesdienst zu fragen. Ja, das ist etwas, ne? Das nimmt uns mit, das spricht uns an und das kann uns von den Stühlen reißen. Und das ist gut so. Und jedem, dem es jetzt so geht, dass er merkt, boah, ich muss was tun, dem habe ich Angebote zu machen. Und das ist ja immer schön, wenn ich was tun kann, weil ich etwas tun möchte. Und weil jeder von uns verschieden ist, habe ich so ein Füllhorn von Angeboten von euch, damit auch jeder für sich mit Herz und Nieren prüfen kann, welches der Angebote er denn gerne wählen möchte. Also eine Möglichkeit ist, dass du sehr praktisch und ganz konkret den Stern im Norden dieses Jahr ja nicht mit Lebensmitteln unterstützt, sondern mit Bastelmaterial. Das Deko-Team in Person von Hille hat eine wunderbare Sammelstation aufgebaut, wo ihr Bastelmaterial spenden könnt. Ihr könnt das sehr persönlich halten und für ein bestimmtes Kind eine Tüte mit Bastelmaterial packen. Mit Schere, Klebe und was glitzert und euch gefällt. Ihr könnt aber auch einfach für die Aktionen, die im Stern im Norden stattfinden am Nachmittag, wenn gebastelt wird, einfach eine große Menge Krepppapier, Tonkarton, Pfeifenputzer, Wackelaugen, was auch immer dir wichtig ist, auch dort vorne links an der Garderobe, von mir aus gesehen links, ablegen. Es gibt auch weitere Möglichkeiten. Wenn das jetzt nicht unbedingt so deine Gabe ist, ich denke da gerade an meinen Mann, wenn ich den jetzt losschicken würde und sagen würde, ach, kauf doch mal was zu basteln, da bin ich nicht ganz sicher, mit was er so nach Hause käme. Eher mit der Schlagbohrmaschine als mit den gerade vorgenannten Sachen. Aber vielleicht möchtest du dich anders einbringen. Hast Zeit, hast Lust, hast Gelegenheit. Das hängt ja immer von so vielen Faktoren ab. Hast auch Begabung dazu. Stellt euch nur vor, ich hätte versucht, mich ans Klavier zu setzen. Also prüfe das, was ich dir anbiete. Wir wünschen uns alle mehr Gottesdienste Heiligabend am 24. Dezember. Und unsere Pastoren, die sind sehr gerne bereit, diesem Wunsch nachzukommen. Und ich kann beurteilen, dass wir dafür Helfer brauchen. Wenn also deine Begabung und deine Zeit erlaubt, dann wäre es wunderbar, wenn du mich oder auch unsere beiden Pastoren Arne Völkel oder Rolf Zyrus ansprechen würdest, weil du sagst, ich kann mir gut vorstellen, am Heiligabend musikalisch einen Gottesdienst zu unterstützen. Und dann hättest du viel Gelegenheit, um 11 Uhr, um 3 Uhr und für die, die eben sehr gerne spät frühstücken, abends um 5:30. Du könntest dich auch einbringen in der Technik. Du könntest dich auch einbringen in der Moderation. Was auch immer du meinst, was möglich wäre, sprich mich gerne an. Und wer jetzt dabei noch nicht direkt konkret was gefunden hat, wie er sich einbringen könnte, dem sei empfohlen, einen Griff ins Portemonnaie zu tun. Denn wir haben nach wie vor Kollekte. Die stehen am Ausgang dort, die stehen am Ausgang dort. Vielleicht hast du ja die Möglichkeit, von deinem Geld etwas abzugeben, die Gemeinde zu unterstützen, in den vielen Bereichen, in denen die Gemeinde wirkt und wirksam ist. Dafür an dieser Stelle, allein nur dafür, dass du nachdenkst, ein ganz herzliches Dankeschön. Nun haben wir, weil die Technik ausgefallen ist, Zeit gewonnen. Wofür sollten wir diese Zeit besser nutzen als fürs Gebet? Diese wunderbare Möglichkeit, so direkt mit Gott zu sprechen. Dafür wollen wir Zeit und Raum nehmen. Die Predigt, die Worte aus der Bibel, die Musik, die Texte, der Gesang, das alles berührt ja etwas in mir. Und diese Berührung, die lade ich euch ein, im Gebet jetzt vor Gott zu bringen. Wenn du möchtest, darfst du das gerne laut tun. Corona-bedingt bitte ich euch, sitzen zu bleiben. Ich schließe unsere Gebetsgemeinschaft mit einem Fürbittengebet ab. Und danach erteilt Herr Rolf uns den Segen. Lasst uns jetzt einfach still werden, ankommen, noch mehr bei Gott als ohnehin schon geführt.
Im Himmel. Es ist gut, mit dir auf deinem Weg zu sein, mit dir an der Seite. Verändere mein und unsere Herzen, dass wir mit dir gemeinsam diesen Weg gehen wollen, dass wir mit dir gemeinsam wollen, dass allen Menschen geholfen wird, dass wir mit dir wollen, dass die Menschen dich kennenlernen. Ich möchte dich bitten, dass wir dann auch die richtigen Schritte tun. Und ja, dass du uns Türen öffnest, wo uns das gelingen wird.
Jesus Christus, du hast uns deinen Willen mitgeteilt und somit auch den Willen des Vaters. Und ich bitte dich um Vergebung, da wo ich schweige, wo ich reden soll. Da wo ich wegschaue, wo ich eigentlich genauer hinschauen soll. Da vergib du mir, wo ich den Weg des geringsten Widerstandes gehe, aus Feigheit vor den Menschen. Ach Herr, schenke du mir neuen Mut, leite du mich neu durch deinen Geist und hilf du mir mehr zu deiner Ehre.
Jesus, ich bitte dich, dass du mir und uns hilfst, in dieser Corona-Zeit zu erkennen, dass du von uns möchtest, dass du von mir möchtest. Dass du mir hilfst zu erkennen, wo ich mich Willen auch ganz konkret in diesen Tagen.
Herr, wir beten dich an, weil du der einzig wahre Gott bist. Dir gebührt alle Ehre, alles Lob und aller Ruhm. Und wir haben gehört, dass du gesagt hast, es geht nicht nur darum, das zu bekennen, sondern dann auch deinen Willen zu tun. Du hast gesagt, wir sollen Teil davon sein, dass alle Völker dein Evangelium hören und wir sollen dabei sein, Jünger zu machen. Und da möchten wir dich bitten, Herr, dass du uns Mut gibst, deinen Willen zu tun.
Fürbitte halten, denn ich möchte ernst nehmen, was uns gerade gesungen wurde, dass wir unsere Sorgen bei dir niederlegen dürfen. Sie verschwinden nicht in einer Schublade, sondern sie sind bei dir aufgehoben und dich dauert unser Leid. Vater, ich möchte dich bitten für die vielen Menschen, die jetzt zugespitzt durch die Pandemie noch mehr zur Randgruppe werden, als sie ohnehin schon sind. Vater, wo Menschen nichts besitzen und um das Eigentum, das Wenige, was sie haben, fürchten müssen, sodass andere sich herausgerufen fühlen, für sie Alarmanlagen zu entwickeln. Da bitte ich dich in diese Not, Herr, dieser Menschen. Ich bitte dich für alle, die jetzt krank sind, die vielleicht sogar im Krankenhaus liegen. Herr, aus unserer Gemeinschaft, aus den Familien, die uns am Herzen liegen und für alle, die Not leiden. Ich bitte dich für die, die jetzt Arbeit verlieren, die Existenzsorgen haben, dass du sie tröstest, dass du Hoffnung gibst. Ich bitte dich für die, die einsam sind, die nun noch mehr sich ausgeschlossen und vergessen fühlen. Mach uns wachsam und sei du ihr Tröster. Ich bitte dich für alle, die jetzt so unendlich viel Arbeit haben, für alle Ärzte, alle Pfleger, für alle, die ihren Dienst im medizinischen Bereich tun. Das sind so viel mehr, als wir kennen. Viele arbeiten bis zur Belastungsgrenze und auch weit darüber hinaus, weil sie Verantwortung übernehmen für etwas, woran sie keine Verantwortung tragen. Segne sie, Herr, und rüste sie aus mit Kraft und Mut und Entschlossenheit in ihrem Handeln. Manche von uns haben in diesem Jahr aus ihrer Mitte einen Angehörigen verloren. Eine Stimme, die immer präsent war, schweigt. Und das schmerzt, Herr. Und ich bitte dich um die Gewissheit, dass wir und alle, die uns am Herzen liegen, bei dir aufgehoben sind und dass du diese Familien tröstest. Ich bitte dich für alle, die Entscheidungen zu treffen haben und immer wieder neu darin gefordert sind. Für die Mächtigen dieser Welt, die jetzt erleben, dass gemeinsames Agieren zum besten Handeln und zum besten Erfolg führt. Herr, ich bitte dich um Frieden untereinander bei diesen Mächtigen. Ich bitte dich, dass wir über unseren bescheidenen Ermessensspielraum hinausdenken, bei der Vergabe, sei es von Medikation oder Impfstoff. Herr, ich bitte um nichts weniger, als dass du uns leitest und alle die Verantwortung tragen. Danke, Herr, für dein Wort heute an diesem Morgen. Amen. Zum Segen dürft ihr gerne aufstehen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen.
Vorhin hat die Frau Westerhoff so im Nebensatz dahingeworfen und jetzt erkennt sie gerade, worauf ich hinaus möchte, dass man eventuell ja doch auch zum Ende, zum Ausgang, doch kurz noch etwas spielen könnte. Ich weiß jetzt nicht, sie guckt ihren Mann schon so ein bisschen nach, meint sie es wirklich ernst? Und er guckt zurück und nun sehe ich, die beiden können kommunizieren ohne Worte. Ich weiß nicht, ob ich euch überfalle. Und ich sehe, dass der Mann am Kontrabass auch sofort bereit ist. Was euch allen verborgen bleibt, aber mir geschenkt ist, ist der Blick auf dieses zauberhafte Baby. Das sitzt ganz friedlich, bewundernd da, wie sein Papa jetzt den Kontrabass bedient. Ich danke euch, dass ihr so spontan seid.
Sebastian Bach, der unter seiner Musik immer geschrieben hat, Soli Deo Gloria.
In diesem Sinne.
Zweiter Satz, ne? 1, 2, 3.
Dankeschön, das war uns eine Freude. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag allen zusammen. Ebenso.